Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich wieder mal hier sein darf bei euch in Peine. Ich bringe euch auch ganz liebe Grüße mit aus der Christusgemeinde Hannover. Ja, es war so ein bisschen doof die Woche für die Predigt heute. Ich habe irgendwie die letzte Mail nicht bekommen und deswegen habe ich mir gar nicht eingeschrieben, dass ich heute predigen sollte. Aber Gott hat vorgesorgt. Und so war es dann so, dass heute zufälligerweise jemand anderes bei uns in der Gemeinde predigt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kann ich kommen. Und dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, über was könnte ich eigentlich predigen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie kam mir das so im Gebet, ich könnte über die Abschlussreden von Jesus predigen, die er als letzte Worte gebracht hat an seine Jünger. Insgesamt sind es 7 Abschlussreden, die er gehalten hat. Und ich werde heute über die letzte Rede was sagen. Und damit ihr aber so ein bisschen einen Überblick habt, um was es in den Reden geht, habe ich die euch mal mitgebracht, die 7 Reden. Das ist Matthäus Kapitel 24 und 25. Und zwar beginnt er, indem er in der ersten Rede davon redet, dass Kriege kommen werden, dass Erdbeben, Hungersnöte kommen, falsche Propheten, Dinge, die sehr aktuell sind in unserer Zeit. Er geht weiter und redet dann davon, dass falsche Christusse, Retter auftreten, falsche Menschen oder vielleicht auch Weltanschauungen, die uns Erlösung prophezeien. Wir sollen denen nicht nachfolgen. Wir müssen keine Angst haben, ihn zu verpassen, weil er wird die Auserwählten auch zusammenbringen. In der dritten Rede betont er, dass in dieser Welt alles vergehen wird. Auch die Natur, die Schöpfung, aber auch jede Ideologie wird vergehen. Das Einzige, was bleibt, das ist sein Wort. Und deswegen sollen wir unser Glück und unser Halt in seinem Wort suchen. In der vierten Rede, da zeigt er uns auf, dass er uns allen Menschen, jedem einzelnen Christen, Dinge anvertraut hat, Talente anvertraut hat und er fordert von uns, dass wir diese nicht nachlässig hinausschieben, sondern sie wirklich investieren. In der Rede 5 geht es um die Jungfrauen, die voller Vorfreude auf den Bräutigam warten, auf Jesus, der wiederkommt. Und die klugen Jungfrauen, die packen noch Öl mit zu ihren Lampen. Das Öl, das ist so ein Symbol, ein Bild auch für den Heiligen Geist. Voller Freude, weil Jesus wiederkommt, packen sie Öl mit, damit sie ihn auf keinen Fall verpassen. In der Rede Nummer 6, da zeigt nochmal auf, dass wir verschiedene Talente haben, größere und kleinere Talente. Und wir sollen nach unseren Möglichkeiten diese auch investieren. Und die letzte Rede, das ist die Rede von der großen Trennung zwischen den Gerechten, den Schafen und den Ungerechten, den Böcken. Und das Interessante ist bei dieser Endzeitreden, wo Jesus davon redet, dass Dinge schwieriger werden in unserer Welt, dass Herausforderungen kommen werden, da sagt er nicht einfach, ich bin bei euch bis ans Ende aller Zeit, das kommt auch noch. Aber da sagt er erstmal, bereitet euch darauf vor, indem ihr aktiv werdet. Und die letzte Rede ist, wie gesagt, nochmal eine große Warnung, indem man davon redet, dass eines Tages die Menschheit getrennt wird zwischen Gerechten und Ungerechten, zwischen den Schafen und den Ziegen oder den Böcken. Und wir wollen jetzt diesen Text gemeinsam lesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen. Sonst habe ich euch auch diesen Text mitgebracht aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, und ich lese ab Vers 31. Wenn der Menschensohn, und damit meint Jesus sich selber, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und mit ihm alle Engel, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Dann werden alle Völker der Erde vor ihm zusammengebracht und er wird sie in 2 Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen trennt. die Schafe wieder zu Rechten von sich aufstellen, die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das von Anfang der Welt für euch geschaffen worden ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen, dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir nichts zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben. Als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Oder durstig? Oder als Fremden? Oder nackt? Oder krank? Oder im Gefängnis? Und haben sie nicht geholfen? Darauf wird er ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten geachteten Geschwister zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Dieser Text wird von den Auslegern auch gerne mit dem Titel vom Weltgericht überschrieben. Jesus macht deutlich, dass er der Menschensohn ist, der auf dem Thron der Herrlichkeit sitzt und alle Völker und alle Menschen auch richten wird. Ist denn dieser Jesus, dieser Menschensohn, nicht der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe lässt, der Sanftmütige, der Demütige, der Menschenliebende? Ist das nicht unser Jesus, der für alle Menschen da ist? Ja, das ist unser Jesus. Er liebt uns und jeden Einzelnen unglaublich. Und er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um sein Leben zu geben, um uns zu retten. Und doch ist unser Gott auch ein gerechter Gott. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Allmächtige, der Hocherhabene, der Weltenherrscher. Und er wird wiederkommen, um zu richten, die Toten und die Lebenden. Er, der Heilige Israels, duldet keine Ungerechtigkeit. Und das ist für uns Trost und je nachdem sogar auch Last zugleich. Gott wird die Ungerechtigkeiten, die gerade jetzt passieren, in der Ukraine oder in Somalia oder im Sudan, im Jemen, in China, in Katar, er wird das nicht ungestraft lassen, sondern er wird richten und bestrafen. Gott wird die Ungerechtigkeit, die auch dir angetan wird, durch Mobbing, Lästerung, Anfeindung, Lügen, auch das wird er nicht ungestraft lassen, sondern er wird das auch bestrafen. Und es kann aber auch zu Last werden, denn Gott wird auch dich und mich, jeden Einzelnen, zur Verantwortung ziehen. Es werden alle Völker, jeder Mensch vor dem Richterstuhl Gottes auftreten müssen. Wenn man diese Rede liest und hört, muss man aber auch aufpassen, dass man diese Rede nicht falsch versteht. Man muss diesen Text im Kontext der ganzen Bibel lesen, wie man das bei jedem Text machen sollte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Christen, zwar jeder von uns, immer wieder die Bibel, und zwar die ganze Bibel, lesen. Denn in diesem Text trennt Jesus die Schafen und die Ziegen und sagt, die einen, die haben Gutes getan und die anderen haben das Gute nicht getan. Und wenn man das so liest, dann denkt man, okay, diejenigen, die Gutes tun, die kommen in den Himmel und diejenigen, die nicht Gutes tun, die das Gute nicht tun, die kommen nicht in den Himmel. Man könnte den Kurzschluss ziehen und sagen, aha, gute Menschen kommen in den Himmel und schlechte Menschen, die kommen in die Hölle. Und das wäre ein Missverständnis. Denn im Kontext der ganzen Bibel wissen wir, dass nicht unsere Werke sind, unsere Verhalten sind, die uns retten, sondern es ist Gottes Gnade, die uns rettet. Es geht im Evangelium nie darum, gute Menschen zu sein. Wir haben es heute gesungen. Allein deine Gnade genügt. Die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch, du und ich, ob Christ oder nicht Christ, ob gläubig oder nicht gläubig, jeder ist dann versagt, jeder scheitert, jeder sündigt. Gerechte Menschen sind diejenigen Menschen, die die Gerechtigkeit von Jesus, die er teuer erkauft hat am Kreuz, die das angenommen haben. Man muss sich das so vorstellen, Gott führt wie ein Betreibungsregister. Und jeder von uns, von jedem von uns wird eine Bescheinigung fordern. Und weil wir alle Schulden auf uns geladen haben und diese nicht bezahlen können, haben wir ein Betreibungsregisterauszug, der voller Einträge ist. Es sei denn, dass wir diese Gerechtigkeit von Jesus annehmen, der unsere Schulden zahlt. Dann nämlich ist dieser Eintrag leer. Glaube bedeutet nicht, gute Taten zu tun, sondern die gute Tat Jesu in Anspruch nehmen. Glaube bedeutet, zu werden wie ein Kind, das vollkommen abhängig ist von dem himmlischen Vater, das sagt, ich kann nichts, es sei denn, du bewegst es durch mich. Ich habe nichts, es sei denn, du schenkst es mir. Und ich bin nichts, außer das, was du mir zusprichst. Herr, ich brauche dich mehr als alles andere. Glaube schaut nicht auf unser Handeln. Und doch sehen wir hier einen Richter, der sagt, ich bewerte euch anhand eurer Taten. Was ihr einem Geringen meiner Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr unterlassen habt, das habt ihr mir nicht getan. Wie müssen wir das verstehen? Jakobus schreibt in seinem Brief, dass Glaube ohne Taten ein toter Glaube ist und somit wertlos ist. Selbst die Dämonen glauben, dass Jesus gelebt hat. Selbst die Dämonen glauben, und sie wissen es auch, dass Jesus am Kreuz für die Sünde gestorben und auferstanden ist. Aber wenn dieser Glaube keine Auswirkung in deinem Leben hat, dann ist es kein echter Glaube. Jesus sagt nicht zu denen rechts, ihr habt so sehr geglaubt. Ich habe die Bibel gelesen und verstanden und geglaubt, dass ich für dich gestorben und auferstanden bin. Super. Nein, er sagt, ich habe an eurem Leben gesehen, dass ihr glaubt, weil als ich krank war, habt ihr mich besucht. Als ich im Gefängnis war, habt ihr mich besucht. Als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Ihr habt mir zu trinken gegeben. Ihr habt mir Kleidung gegeben. Ihr habt das getan, was zu tun ist, was ich euch aufgetragen habe, was ihr tun sollt. Ihr habt euch bewegen lassen von der Gnade, die ich euch geschenkt habe. Gottes Gnade ist eine verändernde Gnade, eine Gnade, die uns bewegt und verändert. Es ist die Gnade Gottes und das Kreuz, das uns rettet und wir können nichts verdienen. Wir können nichts abzahlen und wir müssen auch nicht nachträglich Schulden abzahlen. Es ist auch kein Kredit, den Gott uns geliefert hat. Aber die Gnade Gottes ist etwas so Schönes, so Wunderbares, so Freuderfüllendes. Wenn wir aufs Kreuz gucken, dann sollte das uns packen und bewegen. Stellt euch mal vor, ich wäre heute Morgen eine halbe Stunde oder eine Stunde zu spät in den Gottesdienst gekommen. Ich hätte gesagt, oh, tut mir leid für die Verspätung. Ich wurde vorhin von einem Lastwagen, der mit 80 km/h durch die Straße fuhr, überfahren. Würdet ihr mir das glauben? Wahrscheinlich nicht. Ihr würdet sagen, wie kann das sein, Matthias? Du bist von einem Lastwagen überfahren worden? Wie stehst du dann hier so? Du müsstest eigentlich im Krankenhaus sein. Dein Hemd wäre nicht glatt. Dein Gesicht wäre wahrscheinlich voller Blut oder voller Schrammen. Du hättest blaue Flecken. Vielleicht wärst du sogar tot. Das kann nicht sein. Gottes Gnade ist wie ein Lastwagen, der uns überfährt. Wenn die Gnade Gottes dich überrollt, dann wird das für alle Welt sichtbar. Dann verändert dich das. Wir Christen, wir nennen uns heutzutage Christen. Und wenn uns jemand sagt, wir sind Christen. Die ersten Christen, die haben sich selber nicht so genannt. Die erste Bezeichnung für Christ kommt in der Bibel vor, als andere Menschen diese Leute Christen genannt haben. Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben, haben gesagt, das sind Christen. Warum? Die glauben an jemanden, an Jesus, und den nennen sie Christus, den Retter, den Messias, den Erlöser, den Heiland. Ich glaube nicht an diesen Christus, aber das sind Christen. Das war keine Selbstbezeichnung, sondern eine Fremdbezeichnung. Die Menschen um die ersten Christen herum haben erkannt, das sind Menschen, die Christus erkannt haben. Das sind Menschen, die das Kreuz erkannt haben, die daran glauben, dass das der Erlöser ist, der Befreier, der versprochene Messias. Und wenn du von dieser Gnade Gottes überfahren wirst, dann musst du nicht jedem sagen, dass du Christ bist. Sondern die Leute werden selber auf dich zukommen und sagen, was ist mit dir los? Du bist anders. Mit dir stimmt doch was nicht. Was ist mit dir passiert? Du siehst nicht normal aus. Und dann kannst du sagen, es war die Gnade Gottes, die mich heute Morgen überfahren hat. Christus ist mir begegnet. Seine Gnade bewegt mich. Das, was ich tue, das tue ich nicht, weil ich was leisten muss. Nein, das Evangelium sagt uns, du musst nichts leisten. Hör auf zu leisten. Du musst nichts bringen, du kannst eh nichts bringen. Ich habe alles vollbracht am Kreuz. Warum besuchst du mich im Gefängnis? Wird dich jemand fragen, und kannst du sagen, weil Gott mich aus der Sklaverei meiner Sünden befreit hat und ich kann nicht anders, als das zu tun, was er für mich getan hat. Warum bringst du mir Essen und Trinken? Weil Gott meinen inneren Hunger und Durst gestillt hat. Und er versorgt mich mit meinem täglichen Brot. Und ich kann nicht anders, als das, was er mir schenkt, auch zu teilen mit dir. Warum bekleidest du mich? Weil Gott mir ein neues, reines Gewand der Gerechtigkeit, eine königliche Würde angezogen hat. Und ich kann nichts anderes, als das zu tun, was zu tun ist, nämlich seine Liebe weiterzugeben. Warum nimmst du mich Fremde auf? Weil ich auch ein Fremder war in dieser Welt, ein Ungeliebter, ein Feind Gottes. Aber er hat mich nicht abgewiesen, sondern er hat mich bei sich aufgenommen. Jetzt kann ich nicht anders, als auch Fremde bei mir aufnehmen. Gottes Gnade, sie beruhigt uns, weil wir nichts mehr leisten müssen. Und sie bewegt uns, Sie entfacht in uns eine so große Freude, dass wir nicht mehr wegsehen können von der geistigen Not und von der Not überhaupt in dieser Welt. Wir müssen darauf reagieren mit dem Evangelium, weil wir so berührt sind von dem Kreuz. Interessanterweise ist es so bei diesem Text, dass die Gerechten ganz ins Staunen geraten. Die wissen gar nicht, wann haben wir das gemacht? Wann haben wir dich gesehen? Sie wussten nicht, dass sie das für Jesus gemacht haben. Sie haben es einfach gemacht. Sie haben es einfach gemacht. Nicht für Jesus, nicht für die anderen Menschen, sondern sie haben es einfach gemacht, weil sie von der Liebe Gottes getrieben waren. Weil der Liebesakt Gottes sie gepackt hat. Dann haben sie einfach das Naheliegende gemacht. Sie haben das getan, was es zu tun gab. Vielleicht geht es dir bei diesem Text auch so, wie es mir manchmal geht. Wenn ich diesen Text lese, denke ich so, puh, irgendwie bin ich da ganz weit weg davon. Ich sage zwar, ich bin Christ, aber mein Umfeld weiß eigentlich gar nichts davon. Es sei denn, ich binde es ihnen auf die Nase und sage ihnen, dass ich sogar noch Pastor bin. Aber sonst wissen die nichts davon. Ich behaupte zwar, dass ich von einem Lastwagen überfahren wurde, von der Gnade Gottes überfahren wurde, aber man sieht es mir nicht an. Und ich merke, dass in mir dann solche Gedanken sich einschleichen. Jetzt muss ich erstmal um mich selber kümmern, dass ich nicht mehr so einsam bin, dass ich nicht missachtet werde, dass ich mein Chaos in meinem Leben in Ordnung bringe, dass ich die Dinge geregelt bekomme, dass ich meine Work-Life-Balance in Ordnung habe. Und wenn das alles erledigt ist, dann kann ich auch wieder für andere da sein. Mein Christsein-Leben, mich um andere Menschen kümmern. Ich muss selbst wieder mal Gott begegnen und der Gnade begegnen, dass ich überhaupt wieder was weitergeben kann. Es ist so, dass wenn wir einen leeren Liebestank haben, dann können wir auch nicht lieben. Wir brauchen die Begegnung mit Gott, dass unser Liebestank wieder gefüllt wird. Wir müssen es nicht aus uns heraus leisten. Wir müssen es nicht mit einer Kraft machen, sondern wir brauchen diese Liebe Gottes. Und deswegen, wenn unser Liebestank leer ist, muss diese gefüllt werden. Und wie können wir diesem Jesus wieder begegnen? Wie können wir eine Begegnung mit Gott haben? Der Text sagt es uns, wenn du aktiv wirst und einen Kranken besuchst, dann besuchst du Jesus. Dann begegnest du Jesus. Im Notleidenden dieser Welt begegnest du Jesus. Vielleicht geht es dir gerade selber mies. Du bist selber am Limit deiner Kräfte. Du bist krank, du bist schwach. Du brauchst selber jemanden, der dich besucht. Und hast keine Kraft für andere da zu sein. Und trotzdem sagt uns Jesus, ja, die Endzeit wird schwierig. Die Umstände werden schwierig. Krankheit, Erdbeben, Krieg. Es wird kommen. Und trotzdem, geh raus. Ich habe dir Talente gegeben, um die Dinge zu tun, die zu tun sind. Und wenn du das machst, wirst du mir begegnen. Du wirst mich sehen. Ja, wir können Jesus auch in seinem Wort begegnen. Und wir sollen unbedingt Gottes Wort lesen. Und es ist uns für unser Glaube, unser Leben existenziell. Und es ist auch wichtig, dass wir die christliche Gemeinschaft besuchen. Das sagt die Bibel auch. Denn hier können wir auch Gott begegnen. Aber tatsächlich können wir auch Gott begegnen, indem wir einfach rausgehen zu den Menschen, die in Not leiden. Wie würde die Welt sich verändern oder wie würde Peine sich verändern, wenn jeder Christ oder jeder von euch einmal in der Woche einen Menschen begegnet, in seiner inneren oder äußeren Not, mit der Liebe Gottes. Würdest du das jede Woche mit einer neuen Person machen, dann würden 52 Personen im Jahr sagen, das ist ein Christ, der hat Christus in sich. Es ist interessant, die Bibel sagt auch, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir verkörpern Jesus Christus, indem wir rausgehen und Menschen begegnen. Das heißt, wenn wir anderen Menschen begegnen, dann sehen andere Menschen Jesus in uns. Und gleichzeitig begegnen wir Menschen in dem Notleidenden. Die einen sehen den Christus, der kommt und rettet und da ist für uns. Und die anderen, die sehen den leidenden Christus, der am Kreuz hängt und all unsere Krankheit, all unsere Not, all unsere Schuld, all unser Versagen trägt. Wenn wir Leute besuchen, im Gefängnis, im Krankenhaus, dann sehen wir Jesus Christus, der auch ins Gefängnis ging, der auch alle Krankheiten getragen hat, der genauso leidet mit uns. Und das stärkt uns selber auch in unserer eigenen Not, weil wir dann nochmal sehen, Gott ist mit uns. Er begleitet uns. Er ist kein Gott, der unser Leiden nicht sieht. Genauso wie dieser Mann oder diese Frau vor mir leidet, leidet Jesus mit mir in meiner Not. Der Glaube muss sichtbar werden, sonst stimmt was nicht in unserem Leben. Und vielleicht wird es gerade nicht so sichtbar in deinem Leben, dann möchte ich dich ermutigen, dich neu vor dieser Gnade überfahren zu lassen. Neu zu schauen, wie ist eigentlich dieser Jesus? Was hat er für mich gemacht? Und vielleicht passiert das gerade, indem du ganz bewusst eine leidende Person besuchst und siehst, das hat auch Jesus für mich gemacht und noch viel mehr. Jesus redet in diesem Text von den Geschwistern, wir sollen allen Menschen Gutes tun, aber er fokussiert die Gläubigen, beginnt bei den Gläubigen. Wie wäre es, wenn jeder von euch in diesem Jahr jeden aus dieser Gemeinde mal einlädt? Vielleicht bist du kein Evangelist, aber Gott hat auch dir Talente gegeben. Was kannst du gut? Kannst du gut frühstücken? Ich habe gemerkt, dass ich gerne frühstücke und habe angefangen, einfach Leute zum Frühstück einzuladen. Leute aus der Gemeinde, aber auch Leute aus dem Stadtteil. Man mischt es so, Christen, Nicht-Christen, wir frühstücken zusammen und interessanterweise kommt es sehr oft auch zu Gesprächen über den Glauben. Andere haben die Begabung zu stricken. Lade doch einfach Leute ein, mit denen du stricken kannst. Vielleicht magst du Kaffee. Wie wär's mit einem Kaffee und Kuchen mit deiner Nachbarschaft? Wie wär's mal ins Altersheim zu gehen, zu einer fremden, einsamen Person, sie zu besuchen? Es gibt da auch im Altersheim Orte, wo öffentlich sind, wo man einfach dazu sitzen kann. Und viele freuen sich da, weil die sind so oft sehr einsam. Vielleicht hast du Pfandflaschen zu Hause. Statt die einfach zurückzubringen, könntest du ja ganz gezielt zu jemandem gehen, der Pfandflaschen sucht und sie ihm schenken. Wie wäre es, wenn du jeden Sonntag einfach 2 Portionen mehr kochst und spontan Leute einlädst, ob du sie kennst oder nicht? Jesus hat nicht gesagt, als ich krank war, habt ihr mir die Hände aufgelegt, für mich gebetet und ich wurde gesund. Manche von uns haben vielleicht die Geistesgabe der Krankenheilungen. Viele von uns haben die nicht, aber die haben vielleicht 2 Füße. Und die können einfach besuchen und da sein. Wir müssen nicht viele Worte machen. Wir müssen nicht gut reden können. Es geht nur darum, da zu sein. Gott hat dir vielleicht ein Wohnzimmer geschenkt, dann öffne es für andere. Gott hat dir vielleicht eine Küche geschenkt, dann nutze sie für andere. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen und herausfordern. Lass dich von Gott herausfordern, dich neu von der Gnade Gottes überfahren zu lassen. Lass es zu, dass die Gnade Gottes in dir wirkt und dich bewegt. Nimm die aktiv vor. Überleg dir, wie kann Gottes Gnade in deinem Leben für andere Menschen sichtbar werden. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille uns nehmen, wo wir ganz persönlich Gott fragen können oder neu uns ausstrecken können nach der Gnade Gottes und fragen können, wo darf diese Gnade sichtbar werden? Oder wie ich sie aufgeschrieben habe, wo kann Gottes Gnade in meinem Leben vor anderen Menschen sichtbar werden? Ich schließe ihn ab in einem Gebet. Jesus, du willst uns mit diesem Text keine Angst machen, weil wir keine guten Christen sind. Wir sind keine guten Christen, das weißt du auch. Und deine Gnade ist täglich neu für uns da. Aber Herr, ich wünsche mir, dass ich und auch wir immer wieder von dieser täglichen Gnade überfahren werden. Dass sie uns berührt und nicht kalt lässt. Dass wir aufs Kreuz gucken und es berührt uns. Dass wir nicht gar nicht anders können, als von dem zu erzählen, was wir gesehen und erlebt haben. Dass wir deine Liebe weitergeben, wo wir sind. Herr, wir wollen uns entscheiden dafür. Wir wollen es zulassen, dass deine Gnade uns bewegt. Hilf uns dabei, dass wir immer wieder neu von uns selber wegschauen und auf die Not der Welt sehen und uns auch von der bewegen lassen. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit für uns ganz persönlich, aber auch für die ganze Welt. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der es in uns und durch uns vollbringt. Amen.